HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Unsere Hörbuchzeit heute wartet fast durchweg mit berühmten Namen auf. Rainer Maria Rilke, Erik Satie, ja, auch ein Komponist ist mit dabei. Ferner geht es um Gedichte von Mascha Kaleko. Und wir haben auch Neues von Orhan Pamuk im Programm, dem türkischen Schriftsteller, der bei uns sehr bekannt ist. Eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich gibt es auch wieder. Heute geht es dabei um Geschichte. Rilke und Satie, das sind Namen, die für sich alleine stehen in ihrem jeweiligen Genre. Hier der Schriftsteller, dort der Musiker. Rilke, der vor allem in Liebesangelegenheiten viel zitierte deutsche Dichter, und Satie, der französische Musiker, der sowohl die neue Musik als auch den Jazz beeinflusste und beispielsweise mit seinen Gymnopédies bis heute immer wieder gespielt und gern gehört wird. Nun werden die beiden auf einem Hörbuch zusammengeführt in einer Produktion des Divan Verlags, Dorothee Meyer-Karweg, Paris. So der kurze Titel. Was erleben wir hier?
Also wir hören Prosa und Lyrik von Rainer Maria Rilke und damit abwechselnd dann Musikstücke Erik Satie's. Hauptsächlich bekannte Stücke aus seinen Gnossien und den Gymnopédies, diesen Klavierzyklen, die Erik Satie so bekannt gemacht haben. Und zusammengestellt hat das Ganze Malte Prokopovic. Der ist Regisseur, Dramaturg, Bühnenbilder und Kostümbildner, also rundum künstlerisch begabt. Der inszeniert an vielen Theatern und auch für Konzert- und Literaturhäuser.
Die Inszenierung hat er ja, wie schon gesagt, schlicht Paris genannt. Das heißt, man darf davon ausgehen, dass Gedichte und Musik mit der Stadt korrespondieren.
Ja, ganz eindeutig ist das auch bei der Prosa und bei den Gedichten Rilkes. Es sind einige seiner Dinggedichte dabei, die sich auf Gegenstände und Tiere beziehen, die er in Paris gesehen hat. Beispielsweise das Karussell, der Panther, der Papageienpark oder die Flamingos. Und die Prosa-Ausschnitte, die sind aus die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge, Rilkes Prosabuch, wie er es nannte, mit den Aufzeichnungen des fiktiven jungen Mannes Malte, der in Paris versucht, als Dichter zu überleben.
Vorgetragen, das ist jetzt eine kleine Besonderheit, aber ich glaube, da bricht auch überhaupt generell etwas auf. Werden die Texte nun von einer Frau, von Marit Beyer? Wie finden Sie die Idee?
Also das, finde ich, ist eine sehr gute Idee, denn Marit Beyer nimmt diese Melancholie der Texte ganz wunderbar auf. Sie hat auch eine sehr melodiöse Stimme. Und da hören wir mal einen Ausschnitt aus die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge.
Heute war ein schöner herbstlicher Morgen. Ich ging durch die Tuilerien. Alles, was gegen Osten lag, vor der Sonne blendete. Das Angeschienene war vom Nebel verhangen, wie von einem lichtgrauen Vorhang. Grau im Grauen sonnten sich die Statuen in den noch nicht enthüllten Gärten. Einzelne Blumen in den langen Beeten standen auf und sagten »Rot« mit einer erschrockenen Stimme. Dann kam ein sehr großer, schlanker Mann um die Ecke, von den Champs-Élysées her. Er trug eine Krücke, aber nicht mehr unter die Schulter geschoben. Er hielt sie vor sich her, leicht. Und von Zeit zu Zeit stellte er sie fest und laut auf wie einen Heroldstab. Er konnte ein Lächeln der Freude nicht unterdrücken und lächelte an allem vorbei, der Sonne, den Bäumen zu.
Das war ein Ausschnitt aus die Aufzeichnung des Malte Lauritz Brigge, interpretiert von der Schauspielerin Marit Beyer. Und jetzt das Gedicht »Das Karussell« und anschließend gleich Erik Satie's Stück »Je te veux«, »Ich will dich«, gespielt von der Pianistin Olivia Trummer. Und bei diesem Beispiel finde ich diese Verbindung zwischen Gedicht und Musik besonders gelungen.
»Das Karussell«, »Jardin du Luxembourg«. Mit einem Dach und seinem Schatten dreht sich eine kleine Weile der Bestand von bunten Pferden, alle aus dem Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Zwar manche sind an Wagen angespannt, doch alle haben Mut in ihren Mienen. Ein böser roter Löwe geht mit ihnen, und dann und wann ein weißer Elefant. Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald, nur dass er einen Sattel trägt und drüber ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt. Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge und hält sich mit der kleinen heißen Hand, dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und auf den Pferden kommen sie vorüber, auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge fast schon entwachsen. Mitten in dem Schwunge schauen sie auf, irgendwohin, herüber. Und dann und wann ein weißer Elefant. Und das geht hin und eilt sich, dass es endet, und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet, ein kleines, kaum begonnenes Profil. Und manches Mal ein Lächeln hergewendet, ein seliges, das blendet und verschwendet an dieses atemlose, blinde Spiel.
Ist das nicht schön, Marit Beyer, mit wunderbaren Tempi wechseln. Sie kann auch sehr, sehr schöne Pausen setzen. Sie singt die Texte fast und dann die Musik Satis. Also da sehe ich das Karussell mit den Kindern sofort vor mir.
Ja, da fügt sich in der Tat was zusammen mit den Werken der beiden, die sonst nichts zusammen zu tun hatten. Erfährt man denn auch etwas über das Leben von Rilke und Satie?
Nein, leider sehr, sehr wenig. Also das Booklet ist, sagen wir mal, sehr karg. Über Satie erfährt man im Booklet eigentlich gar nichts und über Rilke halt nur, dass er eben zwischen 1902 und 1925 immer wieder Paris besucht hat. Eine mögliche Verbindung wird hier nicht thematisiert. Das finde ich ein bisschen schade, das hätte dem Hörbuch sehr gut getan, aber es ist eben auch ein Hörbuch, das einen wunderbar einstimmen kann auf einen Besuch von Paris. Also nicht die Künstler stehen im Vordergrund, sondern die Stadt selbst.
Und das ist alles enthalten auf der CD Paris, Werke von Rainer Maria Rilke und Erik Satie, gesprochen von Marit Beyer. Am Klavier saß bei der Einspielung die genannte Olivia Trummer. Eine CD, das heißt in dem Fall 1 Stunde 10 Minuten Hörzeit, und zum Preis von 17 € ist dieses Hörbuch beim Verlag der Divan erschienen und es kam auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Februar. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin kommen wir jetzt zu einer Frau, die am Ende der Weimarer Republik so etwas war wie ein Jungstar unter den Schriftstellerinnen und Schriftstellern in Berlin. Noch 1933 hatte sie einen großen Erfolg, bevor sie dann 1935 von den Nazis Berufsverbot auferlegt bekam und in die USA emigrierte. Von dort später nach Israel übersiedelte und 1975 in Zürich starb. Dorothee Meyer-Karweg, wir haben schon mehrere Lyrik-CDs von Mascha Kaleko hier vorgestellt. Liebesgedichte waren dabei, erinnere ich mich auf jeden Fall.
Ja, genau. Ja. Und eine CD mit dem Titel Solo für Frauenstimme, beide beim Verlag Jumbo Goya Lit erschienen. Solo für Frauenstimme wurde allein von Katharina Thalbach gelesen und die Liebesgedichte von Katharina Thalbach und Rosa Thormeyer und Julia Nachtmann. Mascha Kalekos Gedichte werden ja so der neuen Sachlichkeit zugeordnet. Auch das Schlagwort Großstadtlyrik wird oft benutzt. Es ist jedenfalls keine Lyrik, die sich dem Verständnis hermetisch verschließt, sondern sie ist sehr alltagstauglich, sag ich mal, verständlich und auch lebensnah.
Diese neue Produktion heißt, wir haben keine andere Zeit als diese. Haben diese Gedichte ein gemeinsames Thema?
Ja, der Untertitel heißt Gedichte über das Leben. Es sind Gedichte, die das Leben generell reflektieren oder einzelne Lebensabschnitte, Lebenssituationen. Sie beschreibt ihre eher unbeschwerte Kindheit, die Zeit in Berlin mit ersten Erfolgen und Freundschaften, das erzwungene Exil mit Einsamkeit und Fremdheit. Aber auch die Liebe zu ihrem zweiten Mann und zu ihrem Sohn Steven, schließlich dann auch die Trauer über den frühen Tod ihres Sohnes, den Tod ihres Mannes, das eigene Alleinsein. Und entsprechend der Themen sind die Stimmungen der Gedichte. Einige sind zuversichtlich, humorvoll, andere eher melancholisch und traurig, aber auch eben abgeklärt. Also man merkt, er schreibt eine Frau, die sich nicht unterkriegen lassen will.
Interpretiert werden diese Gedichte wieder einmal von Katharina Thalbach. Das ist bei den Gedichten von Mascha Kaleko bisher schon immer eine gute Wahl gewesen, weil ich sag's mal so ein bisschen neudeutsch, sie hat einfach den Spirit für diesen Stil von Kaleko.
Genau. Und die Juroren, die das Hörbuch im Februar auf den zweiten Platz der H2 Hörbuchbestenliste stellten, die schreiben sogar von einem Glücksfall und sagen auch, Katharina Thalbach sei die geniale Interpretin für diese Gedichte von Mascha Kaleko. Die Berliner Schauspielerin folge den Texten bis in die feinsten Verästelungen. So würden selbst aphoristisch kurze Gedichte zum Hörereignis. Mit Katharina Thalbach könne man die Gedichte neu entdecken und man wolle ihr immer wieder und weiter zuhören.
Das waren jetzt viel feierliche Vorlagen. Jetzt wollen wir das mal überprüfen. An genau. Einem Hörstück. Welche Gedichte haben Sie denn ausgewählt?
Wir beginnen mit dem titelgebenden Gedicht.
In dieser Zeit. Wir haben keine andere Zeit als diese, die sich uns neigt mit karg gefüllter Schale. Wir müssen trinken, denn zum zweiten Male blüht sie uns nicht, schon droht von fern ein Riese. Vergänglichkeit. Wir sind nur flüchtige Wesen, und hinter allem Leuchten mahnt das Fahle. Schon strömt uns Frösteln zu aus spätem Strahle, und wir sind alt, noch ehe wir jung gewesen. Einst kamen wir mit Kindesgläubigkeit in ein vom Sturm verwüstetes Jahrhundert. Wir hofften noch, nun schweigt's in uns verwundert. Ihr aber könnt nur helfen dem, der schreit. Zuweilen träumen wir vom Paradiese, und tief beschämt uns jene Gier nach Glück. Verhungernd greifen wir nach unserem Stück. Wir haben keine andere Zeit als diese.
Ein melancholisches Gedicht über die Endlichkeit des Lebens mit der Mahnung kombiniert, etwas daraus zu machen, da wir eben keine andere Zeit haben als diese. Ein Gedicht von Mascha Kaleko, von Katharina Thalbach mit, ja, einem etwas rauen, abgeklärten Ton vorgetragen. Und jetzt noch eines, das mich auch sehr beeindruckt hat.
Der Eremit. Sie warfen nach ihm mit Steinen. Er lächelte mitten im Schmerz. Er wollte nur sein, nicht scheinen, es sah ihm keiner ins Herz. Es hörte ihn keiner weinen, er zog in die Wüste hinaus, sie warfen nach ihm mit Steinen, er baute aus ihnen sein Haus.
Das Gedicht Der Eremit von Mascha Kaleko, gelesen von Katharina Thalbach. Das hat mir gut gefallen, weil so das symbolisiert das Böse. Die Steine kann man aufnehmen und daraus etwas Gutes machen, ein Haus. Das fand ich ein sehr schönes, beeindruckendes Bild. Und jetzt noch etwas Versöhnliches von Mascha Kaleko.
Sonne. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Mein Leid verklang wie ein gehauchtes Wort. Ein Meer von Licht drang flutend in die Zelle, das trug wie eine Welle mich hinfort. Und Licht ergoss sich über jede Stelle, durchwachte Sorgen gingen leis zur Ruhe. Ich tat die Augen auf und sah das Helle. Nun schließe ich sie so bald nicht wieder zu.
Da hörten wir Katharina Thalbach noch einmal, diesmal mit einer ganz weichen und sanften Stimme. Das kann sie nämlich auch.
Mascha Kaleko, wir haben keine andere Zeit als diese. So ist dieses Hörbuch übertitelt, das Dorothee Meyer-Karwick gerade vorgestellt und sehr, sehr positiv besprochen hat. Gesprochen wird es von Katharina Thalbach. Es ist beim Verlag Jumbo Goya Lit erschienen. Eine CD, 1,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 16 Euro. Und es belegte den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Februar. In der Hörbuchzeit in HR2 Kultur beschäftigen wir uns jetzt mit dem jüngsten Werk von einem der profiliertesten türkischen Autoren unserer Zeit, Orhan Pamuk, vielfach ausgezeichnet, auch mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Bekannt geworden, sehr bekannt geworden sind seine Bücher, das Museum der Unschuld oder auch Istanbul. Und jetzt geht es um das Hörbuch zu seinem Text Nächte der Pest. Nächte der Pest, Dorothee Meyer-Karwick. Erstmal assoziiert man da vielleicht einen historischen Roman mit den großen Pestausbrüchen des 6. und dann vor allem des 14. Jahrhunderts, bei der geschätzt ein Drittel der Bevölkerung Europas starb. Führt uns der Roman in diese ferne Zeit zurück?
Ja, das waren tatsächlich ja die riesigen, die großen Pestausbrüche. Aber die Pest ist ja nicht ausgestorben, die gibt es ja noch heute. Und dieser Roman erzählt von einem fiktiven Pestausbruch 1901 auf der ebenfalls fiktiven türkischen Insel Minge im östlichen Mittelmeer. Also hier werden reale politische und historische Fakten gemischt mit Fiktion.
Und welchem Aufbau folgt der Text?
Ja, es gibt eine Rahmenhandlung und da erklärt eine Wissenschaftlerin Folgendes.
Eingebettet in einen historischen Rahmen werden die erschütterndsten 6 Monate geschildert, die meine geliebte Heimat, die Insel Minga, die Perle des östlichen Mittelmeers, je erlebt hat. Bei der Untersuchung der Ereignisse während des Pestausbruchs auf der Insel im Jahr 1901 kam ich zu der Auffassung, dass die Geschichtswissenschaft nicht ausreiche, um zu begreifen, wie die Handelnden in dieser kurzen, dramatischen Zeitspanne zu ihren Entscheidungen gelangten, sodass ich auch die Kunst des Romans zur Hilfe zog und versuchte, die beiden Ansätze zu verquicken. Die Leserinnen und Leser mögen daher nicht davon ausgehen, zu Beginn meines Unterfangens hätten hochliterarische Überlegungen gestanden. Es war vielmehr so, dass mir zuerst jene Briefe in die Hände fielen, deren ganzen Reichtum ich in diesem Buch wiederzugeben suche. Ich war gebeten worden, die 113 Briefe, die Pakize Sultan, die dritte Tochter des 33. osmanischen Sultans, Murat V., zwischen 1901 und 1913 an ihre Schwester Hatice Sultan geschrieben hatte, in einer kommentierten Ausgabe zu veröffentlichen. Der Anfang dieses Buches war ursprünglich nur als Vorwort der Herausgeberin gedacht. Das Vorwort weitete sich immer mehr aus, wurde durch eigene Forschungen angereichert und so entstand schließlich dieser Band.
Und da hörten wir Juliane Köhler. Sie schlüpft in die Rolle der Wissenschaftlerin, die später erklärt, sie sei die Urenkelin dieser Pakize Sultan. Also die fiktive Insel Minga gehört zum Osmanischen Reich, das damals unter der Herrschaft von Abdülhamid II. Steht. Den gab es wirklich. Und Pakize Sultan ist die Nichte von diesem Abdülhamid II. Sie habe den Pestausbruch 1901 miterlebt auf der Insel und davon ihrer Schwester geschrieben. Allerdings hat sie selbst ihre Wohnung auf Minga fast nie verlassen, sondern sie schreibt in den Briefen davon, was ihr Mann Nuri draußen auf der Insel erlebte und erfuhr. Die Urenkelin hat dann aus den Briefen diesen Roman gemacht, den dann wiederum Thomas Leubel hier liest. Ganz am Schluss erklärt die Wissenschaftlerin auch noch, sie habe mit Orhan Pamuk über das Buch und ihre detektivische Arbeit gesprochen.
Nicht so einfach, da noch mitzukommen. Auf jeden Fall ein schönes Verwirrspiel. Ein Roman über einen Pestausbruch. Man kann vermuten, dass sich Orhan Pamuk vielleicht auch von der Corona-Zeit mit ihren Einschränkungen und auch den Todesfällen hat inspirieren lassen, oder?
Ja, ich weiß es nicht so recht. Ich glaube, er muss den Roman früher angefangen haben. Der ist nämlich auf Türkisch schon im Frühjahr 2021 erschienen. Und ich finde also und glaube auch, so ein Roman braucht eine wirklich lange Vorarbeit. Aber ja, es gibt tatsächlich viele Parallelen.
Von Seuche zu Seuche, da ist es nie ein großer Sprung. Dann kommen wir mal zum Inhalt. Was schreibt denn Pakize Sultan über den Pestausbruch auf Minga?
Also der Roman beginnt damit, dass Pakize Sultan mit ihrem Mann Nuri, einem Quarantänearzt, und dem Chemiker und Apotheker Bonkowski Sultan von Abdülhamid II. Auf die Insel Minga geschickt wird, da eben dort die Pest ausgebrochen sei. Das ist also bekannt, wird aber vom dortigen Gouverneur Samit Pascha heruntergespielt. Und er warnt dann auch den Apotheker und Chemiker Bonkowski, der sich die Kranken und Toten ansehen will.
Für Ihre Krankenbesuche heute werde ich Ihnen mit Ihrer Erlaubnis zwei Begleiter mitgeben. Wozu sollte das nötig sein? Das hier ist ein kleiner Ort, wissen Sie. Sie suchen als Arzt Kranke auf. Und wenn Sie das auch noch so unauffällig tun, spricht es sich rasch herum. Auf die Leute hat das eine demoralisierende Wirkung, denn von einer Seuche will niemand etwas hören. Jeder weiß, was eine Quarantäne zu bedeuten hat. Geschäfte werden geschlossen, der Handel erlahmt, bei den Menschen kreuzen zu Hause Ärzte und Soldaten auf. Sie wissen besser als ich, wie es einem christlichen Arzt ergeht, wenn er in einem muslimischen Viertel unter Militärschutz ein Haus betreten will. Wenn Sie auf der Aussage bestehen, dass hier die Pest ausgebrochen ist, werden geschädigte Geschäftsleute Sie als Verleumder darstellen oder gar behaupten, Sie hätten die Pest hier eingeschleppt.
Tja, man merkt gleich, es geht hier ein bisschen um mehr als nur eine Krankheit. Es geht um die Konkurrenz der Religionen. Auf der Insel wohnen ca. 50% Muslime und 50% Christen. Und es geht um das zerfallende Osmanische Reich, den kranken Mann am Bosporus.
Quarantäne, das erste und immer noch sehr wirksame Medium, um eine Seuche einzudämmen. Welche Möglichkeiten hatte man denn damals noch 1901, die Pest zu bekämpfen?
Also es gab noch keine Medikamente. Man wusste aber, dass die Pest durch Ratten bzw. deren Flöhe übertragen wird. Und so wurden dann Prämien für jede tote Ratte gezahlt. Und es wurden Quartiere, in denen die Pest vorkam, abgesperrt. Und zum Teil auch Hab und Gut von Infizierten verbrannt. Das traf vor allen Dingen die Viertel der Armen und Ungebildeten, die die Quarantäne entsprechend als ziemlich ungerecht verstanden. Die Pest auf der Insel zu bekämpfen ist also ganz schön heikel und sie endet für Dr. Bonkowski sogar tödlich. Als er in der Hauptstadt der Insel unterwegs ist, wird er angesprochen. Er solle doch bitte mitkommen zu einem Kranken. Und er geht mit in ein stickiges kleines Haus.
Bonkowski Pascha hatte das Gefühl, wenn nicht sofort die Fenster geöffnet würden, würde er sich selbst anstecken, und er atmete so wenig wie möglich. Es machte aber niemand die Fenster auf. Wo war eigentlich der Kranke? Anstatt ihm diesen zu zeigen, starrten alle Bonkowski Pascha so vorwurfsvoll an, dass er schon meinte, er würde ersticken. Da trat ein Mann mit braunen Haaren und grünen Augen vor ihn hin und sagte: »Ihr kommt schon wieder mit einer Seuche und einer Quarantäne, um uns zu schaden. Aber diesmal wird euch das nicht gelingen.«
Tja, 2 Stunden später wird die blutüberströmte Leiche von Bonkowski Pascha gefunden. Und so wird aus diesem historischen Roman auch noch ein Krimi.
Und wie beschreibt Orhan Pamuk, wie die Bevölkerung und die Menschen mit der Pestbekämpfung selber vorankommen? Kommen sie voran?
Ja, erstmal nicht. Sultan Abdülhamid II. Setzt daraufhin den Gouverneur ab und die ganze Insel unter Quarantäne. Und daraufhin erklärt ein Major Kamil, ein gebürtiger Mingerer, die Insel für unabhängig und übernimmt das Präsidentenamt. Allerdings stirbt auch er und seine geliebte Frau dann an der Pest. Wegen dieses Majors Kamil wurde Orhan Pamuk übrigens angeklagt in der Türkei. Er habe damit den Staatsgründer Kemal Atatürk verunglimpft. Aber nun gut, also in der Türkei braucht es, glaube ich, zurzeit wenig, um irgendwie angeklagt zu werden. Naja, wenig später kommt es auf der Insel zu einem Aufstand. Die konservativen Muslime übernehmen die Regierung und die heben jede Quarantäne auf, was die Todeszahlen wieder in die Höhe schnellen lässt. Letztendlich wird dann Dr. Nuri zum Ministerpräsidenten ernannt und seine Gattin Pakize Sultan zur Königin. Und sie können jetzt endlich harte Ausgangssperren durchsetzen. Und dann endet der Pestausbruch. Woran das liegt, das weiß man gar nicht so genau. Es könnte an der Ausgangssperre liegen, aber auch daran, dass der Erreger Yersinia pestis zu viele Ratten tötete. Und mit den Ratten stirbt dann eben auch der Erreger. Im Anhang wird dann noch beschrieben, wie es mit Dr. Nuri und Pakisi Sultan weitergeht, die von der Insel weg dann nach Hongkong ziehen.
dieser Roman ist also nun wahrlich prall gefüllt, inklusive Krimi-Anteilen. Die Sprecher sind Thomas Leubel und Juliane Köhler. Wir haben sie beide vorhin gehört. Sind ihre Stimmen so, dass man ja knapp 24 Stunden, so viel, so lange dauert das, gebannt dranbleiben kann?
Also Juliane Köhler gibt ja die von ihrer Urgroßmutter und von Minger begeisterte Wissenschaftlerin, die zwar schon ein bisschen älter ist, aber doch einen recht jugendlich frischen Ton anschlägt. Mitunter klingt sie auch ein bisschen flapsig und ironisch, aber das steckt auch durchaus in dem Text. Und Thomas Leubel klingt ja ein bisschen weniger emotional. Er hat die Rolle desjenigen, der von den Ereignissen berichtet. Aber in der wörtlichen Rede, wir haben es vorhin gehört, geht er eben auch aus sich heraus. Beide überdrehen aber nicht, was bei knapp 24 Stunden auch Not tut. Also ich finde schon, beide Sprecher sind sehr gut gewählt.
Und jetzt Hand aufs Herz, Dorothee Meyer-Karwick. Wie lange haben Sie gebraucht, um dieses Hörbuch zu hören? Wie schafft man diese lange Strecke als Zuhörerin? Über Tage verteilt wahrscheinlich.
Naja, knapp 24 Stunden sind 24 Stunden. Das war für mich auch ziemlich herausfordernd. Es ist ein durchaus spannender Text. Aber durch ziemlich viele Verästelungen auch wirklich sehr anspruchsvoll. Da muss man dranbleiben. Ich habe mir viele Notizen zwischendurch gemacht. Das macht natürlich kein normaler Hörer. Und mir hätte schon auch sehr geholfen, wenn es beispielsweise eine Liste der handelnden Personen gegeben hätte. Da merkt man eben, dass das Hörbuch auch seine ganz besonderen Notwendigkeiten hat. Und ich finde, da muss man sich als Verlag schon ein bisschen mehr Gedanken machen. Also trotz dieser Schwierigkeiten, das Ganze ist wirklich hochspannend und durch Corona auch sehr aktuell und auch sehr erhellend. Also eine wichtige Erkenntnis habe ich mitgenommen, die auch für Corona gilt. Man darf das Irrationale und eben auch die Eigeninteressen der Menschen nicht vernachlässigen.
Oh ja, das haben wir zu Genüge gelernt. Dorothee Meyer-Karwick, danke schön. Sie besprachen Orhan Pamuk, die Nächte der Pest, aus dem Türkischen übersetzt von Gerhard Meyer, gelesen von Thomas Leubel und Juliane Köhler. Drei MP3-CDs sind das und Sie haben es schon gesagt und klar gemacht, das ist knapp 24 Stunden Hörzeit. Der Preis 30 €. Erschienen ist das Hörbuch beim Hörverlag. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir sind wieder bei unserer regelmäßigen Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich angelangt und darin geht es heute um Weltgeschichte und gleich mal um eines der bösesten Kapitel überhaupt, um den Zweiten Weltkrieg geht es, verfasst hat den zugrunde liegenden Text Dominic Sandbrook, ein englischer Historiker ist das, Ende 40, der auch für britische Zeitungen und die BBC schreibt. Der Zweite Weltkrieg wird hier für Kinder ab 10 Jahren erzählt. Hui. Wie geht Dominic Sandbrook dabei vor, Dorothee Meyer-Karwick?
Also er versucht, die große Geschichte durch viele kleine Geschichten zu erzählen. Also Geschichten, in denen einzelne Personen im Mittelpunkt stehen. Und da hören wir gleich mal ein Beispiel. Sandbrook beginnt mit dem nahenden Ende des Krieges, dem D-Day, also der Invasion der Alliierten in der Normandie. Da hören wir Peter Lonzek als Interpreten.
Es war 2.30 Uhr am Morgen. Die französische Küste hüllte sich in Dunkelheit. Schröder stand neben seinen Männern an Deck und wartete auf den Befehl, das Landungsfahrzeug zu Wasser zu lassen. Unter seinem Helm hatte er als Glücksbringer ein Foto seiner Frau befestigt. Der Befehl kam. Gebeugt unter der Last ihres Marschgepäcks drängten die Männer auf das kleinere Landungsfahrzeug, das in schwerer See heftig hin und her schwankte. »Viel Glück, 4. Division!« schepperte es aus dem Lautsprecher. Ein Ruck, dann waren sie unterwegs. Max' Hände schlossen sich um sein Sturmgewehr. Seine Männer standen dicht an dicht, ihre Gesichter bleich vor Kälte und Anspannung. Stunden vergingen, während sie durch die Dunkelheit schaukelten. Um 4.30 Uhr zeichnete sich die Küste der Normandie als graue Linie vor ihnen ab. Um kurz vor 6 schimmerte im Osten das erste Licht der Morgensonne auf. Sie hörten Gewehrsalven und Explosionen, während die Schlachtschiffe der Alliierten die deutsche Verteidigungslinie unter Beschuss nahmen. Sie waren jetzt sehr nah dran. Dann kam die Landung. Um genau 6.28 Uhr hörte Max das Knirschen von Kies unter dem Schiffsrumpf. Die Rampe krachte nach unten. Seine Füße setzten sich in Bewegung und plötzlich watete er durchs trübe und kalte Wasser, das ihm bis zu den Hüften reichte.
Max Schröder, ein amerikanischer GI, steht hier im Mittelpunkt dieser Episode. Er verliert beim Kampf am Strand fast einen Arm und bedauert im Lazarett dann nur, nicht weiterkämpfen zu können. Das ist also der Ton, in dem das Ganze geschrieben ist. Ja, und dann geht der Autor Dominic Sandbrook zeitlich zurück. Er beschreibt Adolf Hitler als jungen Mann, der in einem Männerwohnheim lebt und Postkartenmotive abmalt und dann in die Politik eben geht. Er beschreibt die allgemeine europäische politische Situation. Dann gibt es eine Exkursion zu den Konflikten der Japaner mit Russland und China. Dann wird der gesamte Zweite Weltkrieg beschrieben bis zum Kriegsende, erst in Europa, dann in Asien. Und immer beschreibt Sandbrook diese Geschichte möglichst aus der Sicht von Einzelpersonen. Das können bekannte Politiker sein, eben wie Hitler, Churchill, Stalin, auch bestimmte Spione und Spioninnen, die es gegeben hat. Und er erzählt auch von Anne Frank, von der Weißen Rose und vom Stauffenberg-Attentat. Aber eben auch ganz normale, reale Menschen wie der Soldat Max Schröder werden vorgestellt, die ihre Erlebnisse dann mal aufgeschrieben haben.
Dominic Sandbrook ist, wie eingangs gesagt, ein Brite. Heißt das, dass die Erlebnisse von Briten auch im Vordergrund stehen?
Ja, also dieser Blickwinkel der Briten wird besonders oft eingenommen und das finde ich ja auch ganz interessant. Da habe ich noch einiges erfahren können. Also beispielsweise war es ja so, dass die Deutschen in ihrem Blitzkrieg gegen Frankreich und die Benelux-Staaten die Alliierten völlig überraschten. Und auch britische Soldaten gerieten in große Gefahr. Die sollten die Franzosen unterstützen und wurden dann am Ärmelkanal eingekreist. Das war für die sehr bedrohlich. Die Briten schafften es dann mit Hunderten von kleinen, zum Teil zivilen Booten, ihre Soldaten von der französischen Küste zu den großen Kriegsschiffen und von dort wieder nach Hause zu holen.
Als die Männer des britischen Expeditionskorps mit verdreckten, blutbefleckten und vom Meerwasser durchtränkten Uniformen nach Hause kamen, wurde ihnen ein Empfang bereitet, den sie nicht erwartet hatten. Sie hatten befürchtet, für Feiglinge gehalten zu werden. Stattdessen wurden sie als Helden gefeiert. In den Häfen empfingen die englischen Frauen ihre Männer mit Tee und Sandwiches, Wolldecken und Medizin. Und an jeder Bahnstation jubelten und winkten die Kinder, wenn die Züge mit den heimkehrenden Soldaten vorbeifuhren. Vor jedem Haus wehte der Union Jack, die Nationalflagge des Vereinigten Königreichs. An jeder Mauer stand »Willkommen zu Hause« und »Gut gemacht«. Wir dachten, wir wären Verlierer und hätten sie im Stich gelassen. Aber sie sahen das anders, sagte einer der Soldaten. Wir waren ihre Jungs, das war alles, was zählte. Für Hitler war dieses Verhalten unerträglich. Englands Armee war vom europäischen Festland vertrieben worden. Sie hatte einen Großteil ihrer Panzer und schweren Geschütze verloren und Zehntausende von ihnen befanden sich in deutscher Gefangenschaft. Begriffen diese Leute denn nicht, wann sie geschlagen waren? Doch Hitler hatte nie wirklich verstanden, gegen was für ein Land er da kämpfte. Die britische Armee mochte geschlagen sein. Doch in diesem Moment waren die Briten zum ersten Mal überzeugt davon, dass sie am Ende gewinnen würden.
Also die Briten hatten vorher sogar überlegt, sich Hitler zu ergeben, was den Lauf der Geschichte natürlich sehr geändert hätte. Aber nun war es klar, die Briten wollten unbedingt weiterkämpfen.
Wir hören Peter Lonzig als Sprecher. Er hat so ein schönes Unterfutter in seiner Stimme, da knistert das manchmal so ein wenig. Und er hat auf jeden Fall hier ein Publikum vor Augen, das jetzt nicht zwingend jetzt Kinder oder kleine Jugendliche sind, sondern er redet es, als wären es Erwachsene. Das finde ich richtig hier in dem Fall.
Ja, ich finde auch, also er nimmt den Ton des Buches gut auf, da bleibt man wirklich dran. Das Ganze klingt ja wie ein Abenteuerroman, deswegen schon auch eher für Jugendliche, aber auch als Erwachsener kann man das gut anhören eigentlich, ja.
Wie würden Sie das Fazit ziehen? Ist es ein gutes Buch, um Kindern den Zweiten Weltkrieg nahezubringen?
Also es wird ja für Kinder ab 10 empfohlen und da muss ich sagen, also da gehe ich gar nicht mit. Es ist mir alles doch ein bisschen zu heroisch und es bleibt auch immer so das Gefühl, alle Mittel sind recht, um eine gute Sache durchzusetzen. Also auch die Bombardierung der Zivilbevölkerung in Hamburg, Dresden und Berlin, natürlich auch anderen Städten, wird in keiner Weise in Frage gestellt. Selbst an den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki wird kaum Kritik geübt. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu simpel und zu einseitig. Daher wirklich keine Empfehlung für 10-Jährige. Aber für Ältere ab 16 auf irgendeine Art schon. Erstens ist es eben tatsächlich sehr spannend geschrieben. Die Geschichte wird hier heruntergebrochen auf die, die sie erlebten. Da lernt man dann doch ein bisschen mehr als in normalen Geschichtsbüchern. Und zweitens, man kann sich ja bewusst damit auseinandersetzen, wie Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln beurteilt werden kann.
Dominic Sandbrook, Weltgeschichte, Zeit der Finsternis, der Zweite Weltkrieg, so heißt das Hörbuch, das Dorothee Meyer-Karwick gerade vorgestellt hat, mit Wenn und Abers dabei. Es ist mit einer Altersempfehlung ab 10 Jahren ausgestattet, gelesen von Peter Lonzig. Eine MP3-CD, 8,5 Stunden Hörzeit, der Preis 15 € beim Verlag DAV erschienen und es belegt den ersten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste vom Februar für Kinder und Jugendliche.
Ja, manchmal geht man eben nicht ganz konform mit den Juroren.
Eine Erfahrung, die ich teile. Ja, das kommt vor und das ist auch gut so. Und damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende und es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin-Maria Schwarz.